Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Ich wollte halt eben dieses Privileg, was eben Netzwerk bedeutet, öffnen. Und ich glaube, dass dadurch überhaupt das möglich war, so erfolgreich zu gründen. Als eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands und hier und da. Und du fühlst dich natürlich geehrt. Aber gleichzeitig ist das nicht die ganze Wahrheit. Und ich versuche das so ein bisschen ehrlicher zu beschreiben. Ja. Was ich mir in dieser viel mehr Founder-Welt mehr wünsche und auch im viel mehr Empowerment generell, dass es keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern eine Und-Entscheidung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wieso sollte ich gründen? Für diese Folge habe ich die Autorin und Gründerin Anastasia Barner eingeladen. Zur Person. Anastasia Barner ist Gründerin von Fementor, der ersten Reverse-Mentorinnen-Plattform in Europa. Sie gehört zu den jüngsten Gründerinnen Deutschlands. Als Vertreterin der Generation Z berät sie Firmen bei Fragen zu unter anderem Social Media, Medienverhalten der Generation und dem Gewinnen von jungen Talenten. Sie war das internationale TikTok-Gesicht der Deutschen Welle und schrieb als freie Journalistin unter anderem für die Funke Mediengruppe Z, Spiegel Online und die Berliner Zeitung. Sie ist TEDx-Speakerin, Moderatorin und Mentorin beim Lex Rocket Startup Camp 2022 beispielsweise, bei der Westerwelle Foundation und der Humboldt-Universität. Im Fernsehen wurden Beiträge beim RBB, ZDF Neo, Bild Live, Ultraviolet Stories für Funk und Cars Live mit ihr gedreht. Der Spiegel kürte sie zu einer der 5 besten Nachwuchsjournalistinnen. 2019 wurde sie mit dem BZ Berliner Heldenpreis ausgezeichnet. 2020 erhielt sie den Femtech Award, 2020 in der Kategorie Leadership. 2022 wurde sie als Top 10 Social Entrepreneurin für die German Startup Awards nominiert. Zu ihrem ganz frischen Buch Gegründet – Startup-Szene Uncovered. Wie die Gründerszene wirklich tickt. Die Startup-Bubble ist elitär. Ein Blick hinter die Kulissen ist eher selten. Anastasia Barners Buch bietet einen spannenden Erfahrungsbericht aus der echten Startup-Welt. Aus der Sicht einer jungen Frau, die es selbst geschafft hat, erfolgreich in der Startup-Szene zu sein und ihre Bucketlist mit 23 Jahren erledigt hat. Sie erklärt, was es bedeutet, ein Startup jung zu gründen, was man aufgibt und welchen Einfluss die Szene auf einen hat. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund und spricht auch über schwierige Themen wie Insolvenzen, Burnout und Konsum. Und was es bedeutet, als Frau zu gründen und mit welchen Vorurteilen sie dabei zu kämpfen hatte. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Anastasia.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Liebe Anastasia, ich habe schon 1-2 Worte in der Einleitung für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Tolle Mutter, das schon mal vorweg. Ich glaube, die Arbeit, die sozusagen meine Mama in mich investiert hat, die ist, glaube ich, auch das Endergebnis, warum ich heute so bin, wie ich bin. Nämlich mir alle Gefühle zuzustehen und mich so sein lassen zu haben, wie ich groß geworden bin, wie ich bin. Ich bin sehr extrovertiert, das vielleicht mal vorweg. Ich weiß, ich habe ja die Intro vorher gehört und da steht so diese ganze berufliche Erfahrung drin. Und das ist auch immer schön, aber ich glaube, wir vergessen, dass da noch ganz, ganz viel hinter den Menschen steht. Klar sieht man mich auf LinkedIn und was weiß ich, aber ich bin letztendlich eine Person, die super gerne backt, schreiben liebt, eigentlich hätte gerne Schauspielerin, Sängerin oder Gedichteschreiberin werden wollen würde, als ich jünger war und die jetzt sich irgendwie in die Gründerszene, ja, in der Gründerszene besser gesagt befindet und nie gedacht hätte, dass ich da ein Teil von werde und freue mich umso mehr, dass ich jetzt auch ein Buch darüber schreiben durfte. Genau.
Ja, du bist ja relativ jung an Jahren, das darf man glaube ich sagen, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, du hast schon mehrere Leben gelebt. Allein wenn man deinen Instagram-Kanal mal durchscrollt, wenn du siehst, wo du bist, was du gemacht hast, was du erreicht hast. Deeply impressed. Achso, genau. Ich versuche immer Anglizismen rauszuhalten. Das fällt mir jetzt mit jemandem aus der Gen Z relativ schwer. Das heißt, ich entschuldige mich jetzt schon hier bei meiner Mutter, die dann sagt, Danny, mach doch mal auf Deutsch.
Ich entschuldige mich auch bei meiner Mama. Wir entschuldigen uns einfach beide.
Das heißt, bestimmte Anglizismen werden wir klären, aber manche dem Flow geschuldet werden wir einfach drin lassen.
Wir machen hier das Denglisch-Englisch.
Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du eigentlich in diese Startup-Szene gerutscht und wie ist es dann quasi auch zu dem Buch gekommen?
Genau, also Startup-Szene, es war das Jahr 2019. Ich hatte damals in einer Agentur gejobbt und habe ein reines Frauenteam gehabt. Der einzige Mann im Office war der Chef und der Techniker. Und ich dachte mir so, hey, wir funktionieren so toll als Frauen und wir haben einen tollen Chef, aber wie wäre es denn, wenn mal eine Frau an der Spitze wäre? Und habe damals gemerkt, okay, es gibt einfach ganz, ganz wenig Frauen in Führungspositionen. Damals war ich 20 und habe mir dann angeschaut, wie viele Frauen es in der Gründerinnenszene gibt. Habe gemerkt, okay, wir sind gerade mal 15% weibliche Gründerinnen in Deutschland. Und war auch ein Teil der Startup-Szene durch Freunde. Und alle Jungs, die ich kannte, die irgendwas mit Startup-Szene zu tun haben, haben immer gesagt, Anna, kannst du nicht mehr Freundinnen von dir motivieren zu gründen? Und ich war dann immer so, ich dachte, ja, ich verstehe das auch nicht, warum Frauen nicht gründen. Und ich bin jemand, wenn ich mich über was aufrege, dann will ich es aber auch vorher ändern und dann eine Berechtigung haben, mich darüber aufzuregen, weil ich dann eben den ersten Schritt gemacht habe. Und so war es auch mit der Gründerszene. Ich dachte mir, einerseits, warum gibt es nicht die Frauen in Führungspositionen und warum gibt es auch die Frauen nicht in der Gründerszene? Und gleichzeitig wollte ich mich darüber mit aufregen, aber eben erstmal was verändern, um die Gerechtfertigung zu haben, dass ich mich darüber aufrege. Und habe gesagt, dann gründe ich halt selber. Und dann gründe ich eine Plattform, wo Frauen eben motiviert werden, selber zu gründen, das zu machen, was sie wollen. Und das muss nicht Führungsposition sein. Das kann auch sein, sich für die Mutterrolle zu entscheiden oder gegen die Mutterrolle oder was weiß ich. Aber sich für das entscheiden, was sie wollen, ohne überlegen, was für die Gesellschaft passend wäre. Und das war so ein bisschen mein Weg in die Gründerszene beziehungsweise Gründerinnenszene damals dann. Und bin innerhalb von 2 Wochen da reingerutscht, habe mein Startup für Mentor ins Leben gerufen. Und nach 2 Wochen, an dem Tag, an dem wir gelauncht sind, also die Webseite online gegangen ist, haben wir direkt einen Preis gewonnen. Ich dachte mir so, okay, das ist schon mal ein guter Start. Scheint gut zu funktionieren. Und in den letzten jetzt fast 4 Jahren, im Oktober sind es offiziell 4 Jahre, ist so viel passiert, wo ich immer mal wieder zurückschaue und denke, so, es ist wie so ein Rezept, was ich gekocht habe, wo ich nicht mehr das Rezept weiß, aber es war verdammt lecker. Und umgesetzt ist es nicht lecker, meine Startup-Gründung, sondern es ist super spaßig. Es hat unglaublich viel in meinem Leben, aber auch in dem Leben von anderen verändert. Und ich glaube, ich wäre unglücklich gewesen, wenn ich ein E-Commerce-Startup gegründet hätte oder irgendwas, wo ich nicht dran glaube und wo ich keine Mission dahinter gehabt hätte, sondern aus den falschen Motiven. Da gehen wir bestimmt auch nachher noch drauf ein. Aber für mich war es die richtige Entscheidung, das zu machen, und mit dem Buch, um da den Übergang zu finden. Ich wurde damals, oder letztes Jahr, damals, oh Gott, das klingt immer, wenn man 24 ist, klingt damals immer so, oh. letztes Jahr hatte mich der Haufen Verlag kontaktiert, mit einer E-Mail Top-Autorin gesucht, und ich dachte erst, das ist so eine Spam-E-Mail, weil ich dachte so, ich kenne eigentlich nur Freundinnen, die Bücher schreiben wollen, aber die irgendwie ihr Buch immer an Verlage pitchen und es nie klappt und die nie irgendwie eine Rückmeldung bekommen, und das muss nur ein Witz sein, dass mir ein Verlag schreibt. Und habe die E-Mail dann zum Glück nicht direkt gelöscht, sondern einmal kurz reingeschaut, weil ich doch etwas Hoffnung hatte. Und dann stellte sich heraus, die E-Mail ist echt. Der Haufen Verlag will ein Buch mit mir schreiben. Und ich habe gesagt, ja, weil ich bin jemand, wenn ich Angst vor was habe. Und ich habe eine Heidenangst davor gehabt, dieses Buch zu schreiben. Und mittendrin dachte ich auch immer, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und ich habe ja gesagt, weil ich Angst davor hatte und weil ich aber auch gleichzeitig gesehen habe, dass es so ein Buch braucht, was ich geschrieben habe, nämlich mal eine andere Seite der Startup-Szene aufzuzeigen und zu beleuchten, die wir in den Medien und in anderen Büchern derzeit noch nicht haben. Ja.
Mhm. Da können wir auch gleich mal darauf eingehen, wie die Startup-Szene aussieht, auch was ein Startup überhaupt ist. Also ich habe mir in der Recherche gerne sehr viel Zeit in deinen Instagram-Kanal investiert.
Oh Gott.
Und das ist natürlich ist natürlich alles shiny und glossy, ne? Also da sind ja
nicht alles.
Da ist jetzt, ne? dann darf ich noch mal tiefer recherchieren, dann habe ich fürs Wochenende noch was zu tun. Das ist ja genau, was du sagst. Und dann ist es halt die Gala, dann ist es das Event, dann ist es der Promi, dann ist es der Champagner. Aber was dahinter steht, um das zu erreichen, das ist ja die andere Frage. Und das würde mich quasi noch auch interessieren. Du hast gerade gesagt, du hast ein Rezept gefunden. Mhm. Und ich hatte letztens Dorothea Assig und Dorothee Echter hier, zwei Managementberaterinnen, die einmal ein Buch geschrieben haben über Ambitionen. Also das heißt, man muss so ein bisschen auch intrinsisch motiviert sein. Und sie sagen aber auch, es braucht immer eine Gemeinschaft des Wohlwollens. Das heißt, jemand, der dich auch unterstützt. Inwiefern hast du ein soziales Umfeld, das dir neben deiner eigenen Ambition da eine große Stütze war?
Ich glaube, ich hätte ohne diese Stütze, wie du es nennst, nicht gründen können. Also ich habe von meiner Mutter, die eine PR-Beraterin ist, habe ich zu meinem 18. Geburtstag ein Netzwerk geschenkt bekommen. Das ist sozusagen mein Erbe. Und dieses Netzwerk habe ich genutzt, um es nicht nur für mich zu nutzen, um einen Job zu finden oder tolle Kontakte zu haben, sondern es offen zu machen für all die Personen, all die Frauen, die vielleicht kein Netzwerk von zu Hause aus haben oder wo die Eltern keinen Zugang geben können oder was weiß ich, oder die nur in eine Industrie. Und meine Mutter hat wirklich branchenübergreifend Kontakte gehabt. Und ich wollte halt eben dieses Privileg, was eben Netzwerk bedeutet, öffnen. Und ich glaube, dass dadurch überhaupt das möglich war, so erfolgreich zu gründen und ja auch zu einem gewissen Grad überhaupt erst das zu machen, was ich mit Fermento mache, nämlich ein Netzwerk zu haben, was frei zugänglich ist für alle. Und ich hatte in meinem Leben, seit ich 14 bin, immer Mentorinnen und Mentoren. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich habe über 50 Mentoren zwischen 14 und 18 gehabt, beziehungsweise 20. Und diese 50 Mentorinnen, die mich in meinem Leben begleitet haben, habe ich damals als erstes angefragt, ob sie auch Mentoren für jemand anderen sein wollen würden. Und diese 50 Frauen sind nach wie vor Teil von Fermento und sind unsere ersten Mentoren, die man auch teilweise auf der Webseite sieht. Und das ist für mich ein riesiges Privileg, weil ich sage, ich habe diese Erfahrung mit diesen wirklich tollen Frauen gemacht, die aus den unterschiedlichen Hintergründen, sei es Regisseurinnen, Journalistinnen, Chefredakteurinnen, PR-Beraterinnen oder was weiß ich sind. Ich durfte mit denen sprechen und auf Augenhöhe denen begegnen. Und ich glaube, Mentoring ist super, aber Reverse-Mentoring ist so ein bisschen das Geheimrezept. Weil du natürlich dadurch auch selbstbewusster wirst über die Zeit. Du lernst nicht nur und hast nicht nur eine Erfahrung, die du von jemand anderen geteilt bekommst, sondern du begegnest der Person auf Augenhöhe und hast die Möglichkeit, auch dein Wissen weiterzugeben und hast dadurch eine ganz andere Begegnung eben auf Augenhöhe, wo ihr beide einander mentort und Mentees seid gleichzeitig. Und das hat mir auf jeden Fall im Leben ganz, ganz viel geholfen, auch mit älteren Generationen zu sprechen und mich nicht immer hinzustellen, ja, ich bin ja die Jüngere, ich muss respektieren, ich bin nichts wert oder was weiß ich, weil mein Lebenslauf noch nicht so lang ist. Aber ich habe verstanden, Respekt ist super, aber ich darf auch trotzdem anerkennen, dass ich wer bin und dass ich auch Wissen habe und Expertise, die Person mir gegenüber vielleicht trotzdem nicht hat, auch wenn die vielleicht 20, 30 Jahre älter ist.
Vielleicht doch mal den Begriff auf jeden Fall noch kurz klären, was verbirgt sich in der Reverse Mentoring?
Genau, also Reverse Mentoring ist die Ergänzung zu Mentoring. Jeder kennt das Kinderspiel Uno. Das ist so ein bisschen wie als hätte man ein klassisches Mentoring, wo man eine Mentorin hat oder einen Mentor, der älter ist als man selber und der einem das Wissen gibt. Und mitten in diesem Prozess legt man sozusagen diese Uno-Reverse-Karte und sagt, okay, jetzt hast du mich gementort, jetzt drehen wir den Spieß um und ich mentore dich in einem Bereich, den du vielleicht nicht kennst. Und da ist im Reverse-Mentoring ganz, ganz wichtig, einen Altersunterschied zu haben. Das heißt, zwei Generationen treffen aufeinander, die vielleicht sonst nichts miteinander zu tun hätten, die aber dadurch ganz, ganz viel voneinander lernen können, weil sie eben Einblicke in andere Generationen geben können, weil sie soziale Medien oder was weiß ich beherrschen wie kein anderer, weil wir einfach Digital Natives sind in der Generation Z und lernen sozusagen voneinander, allerdings wie gesagt auf Augenhöhe statt in diesem typischen Mentor-Mentee-Gefälle.
Wie ist dir die Akzeptanz da begegnet? Also es gibt ja diese schönen Begriffe des Mansplaining, ne? Der alte weiße Mann erklärt dir erstmal jungen Mädel, wie die Welt wirklich läuft. Inwiefern gibt es da die Toleranz, dass man sagt, ja, ich lasse mir auch gerne die Welt von jüngeren Menschen erklären?
Ich habe Fermento absichtlich nur für Frauen gestaltet. Also der Name Fermento setzt sich aus viel mehr Mentor zusammen. Und für mich war es wichtig, einen Safe Space zu kreieren. Also Safe Space und sicheren Hafen auf Deutsch. Jetzt, wie gesagt, wir erklären ja die Begriffe. um halt zu sagen, wir unterstützen uns. Und auch mit diesem Klischee aufzuräumen, dass Frauen stutenbissig sind, sich gegenseitig nicht fördern. Und auch wenn es dieses Klischee gibt, und ich glaube, jedes Klischee hat eine Daseinsberechtigung. Der alte weiße Mann kann aber auch manchmal auch eine alte weiße Frau sein. Das kann Das hat nichts damit zu tun, böser Mann, böse Frau, böse was weiß ich. Und genauso wie nicht jede Frau unterstützend ist, gibt es aber ganz, ganz viele, die es sind. Und diesen Frauen und diesen Menschen wollte ich die Möglichkeit geben, eine Plattform zu haben, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen, sich auch selber neu mit Leuten zu verknüpfen, zu denen sie vielleicht nie einen Berührungspunkt gehabt hätten. Und ich glaube, wir haben einige Anfragen von Männern bekommen, die waren aber auch eher interessiert, nur Mentoren zu sein und nicht eben von einer jüngeren Person zu lernen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, gerade mit den Generationenkonflikten, die wir derzeit haben, sind ganz, ganz viele Vorurteile da. Vorurteile natürlich auch meiner Generation gegenüber. Und gleichzeitig natürlich auch diese Tatsache, dass eine ältere Generation ganz anders groß geworden ist. Das müssen wir auch verstehen. Da war halt einfach noch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und was weiß ich, all diese Sprüche, mit denen eine Generation groß geworden ist. Und die natürlich denken, ihr müsst den gleichen Prozess durchlaufen, ihr müsst es auch schwer haben, genauso wie wir. Und ich glaube, dass eine ältere Generation auch gar nicht bereit ist, zumindest in dieser männlichen Generation, da von der Jüngeren zu lernen. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich hoffe, dass meine Generation das irgendwann aufbricht, wenn wir älter sind.
Wie würdest denn, du hast da noch mehr Einblick drin, wie würdest du die Start-up-Szene beschreiben? Und was ist die Startup-Szene? Das klingt ja auch erstmal, wir dürfen ja auch mal definieren, was ein Startup ist. Das heißt, wenn ich eine Managementberatung gründe, bin ich dann ein Startup oder muss ich ein Unicorn, ein Einhorn sein, was gleich für Milliarden an Amazon verkauft wird? Was verbirgt sich dahinter?
Also ein Startup ist kein geschützter Begriff, ist ein bisschen wie Coach, jeder kann sich Startup nennen. Für mich ist ein Startup keine Agentur, keine Beratung, kein Restaurant und keine Freelancer-Tätigkeit, was bedeutet, dass du halt eine Person bist, die irgendwie rumläuft und sagt, ich habe ein Startup, aber eigentlich gibt's nur dich. Für mich bedeutet ein Startup eine innovative Idee, eine innovative Veränderung. Das kann eine Lösung sein, das kann ein Produkt sein, das kann eine Serviceleistung sein. Und ein Startup ist eben auch neu, frisch, auf dem Markt noch nicht da gewesen. Für mich ist zum Beispiel das 10.000. E-Scooter-Startup kein Startup mehr. Das ist einfach eine kopierte Unternehmensidee von einem echten Startup, was ein Unicorn geworden ist. Und es gibt ja absichtlich den Begriff Unicorn für alle, die nicht wissen, was ein Unicorn ist. Das heißt, dass du eine Unternehmensbewertung hast, die ziemlich hoch ist, die sich so jedes Startup wünscht. Das ist nämlich ab 1 Milliarde. Und diese Startup-Szene, wie du sie genannt hast, wie ich sie auch häufig in meinem Buch nenne, ist eine ganz, ganz große Blase. Eine große Blase aus Leuten, die träumen, die in der Schule nicht dazugehört haben, die ihren Weg gefunden haben in eine Welt rein, die voller Innovationen strotzt, die von Ideen umgeben ist. Leuten, die motiviert sind, die träumerisch sind, die teilweise ja einfach völlig andere Wege gehen, um halt was zu verändern in der Welt. Und da befindet sich ganz, ganz viel Innovation drin, aber auch ganz, ganz viele Schattenseiten. Und darum geht es auch in meinem Buch. Es geht nicht um, die Startup-Szene ist toll und ihr sollt alle gründen und warum sollte jeder ein Startup gründen, sondern es geht eher darum, was erwartet dich, wenn du ein Startup gründest? Was bedeutet es, ein Startup zu gründen? Was gibst du auf dafür? Weil über das wird viel zu wenig gesprochen. Und ich kenne so viele Bücher und Artikel und diese ganzen Magazine, die sich nur auf die Startup-Szene fokussieren und hochloben. Ich bin selber in den abgedruckt worden als eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands und hier und da. Und du fühlst dich natürlich geehrt. Aber gleichzeitig ist das nicht die ganze Wahrheit. Und ich versuche das so ein bisschen ehrlicher zu beschreiben. Ja.
Du hast eben so zwei, drei Begrifflichkeiten genannt, dass man so ein bisschen träumerisch auch ist. Vielleicht, ich würde es mal jetzt positiver nochmal sagen, visionär. Wie ist denn dir das begegnet, das Verhältnis zwischen träumerisch, visionär und auch einfach rational, ökonomisch denkend und handeln? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel OMR-Podcast nehme, wo viele aus dieser WHU-Szene sind, wo ich sage, okay, die haben halt schon ganz knallhart einfach mal Businessmodelle durchgerechnet und Skalierung, das ist jetzt nicht im ersten Linien immer gleich disruptiv und kreativ, das ist einfach manchmal auch einfach Ökonomie. Was ist da so deine Erfahrung?
Ich glaube, du wirst als Startup nur erfolgreich, wenn du das auch zu einem gewissen Grad beherrschst. Also 9 von 10 Startups scheitern eben, weil die Leute denken, Kreativität, eine Idee reicht. Es hat aber ganz, ganz viel mehr zu, also du brauchst viel, viel mehr. Du brauchst einen guten Businessplan, obwohl ich immer sage, so ein Finanzplan ist eigentlich nur wie so eine, wie Tarotkarten gelegt bekommen von einer schlechten Wahrsagerin, weil nichts am Ende eintritt. Du schätzt ja, was ungefähr die Ausgaben sind, was weiß ich, aber trotzdem brauchst du einen Plan. Und ich bin sehr organisiert und so kreativ ich bin, ich bin umso organisierter. Ich liebe Listen, ich liebe Excel, was wirklich, glaube, kaum einer mag. Und das ist auch so ein bisschen mein Erfolg, glaube ich, dass ich wirklich alles niederschreibe, dass ich mir einen Plan und Struktur gebe, nicht nur in meinem Alltag und Leben, sondern eben auch in meiner Arbeitswelt und Form. Und die meisten Startups sind natürlich, ja, werden skalierbar aufgebaut. Das heißt, ein Startup muss ja wachsen. Von einem Startup gehst du zum Unternehmen und hoffentlich irgendwann zum Unicorn, auch wenn das die wenigsten von uns schaffen. Aber es geht darum, dass du sozusagen eine klare Vision hast, wo du hin willst, was du verändern willst, aber gleichzeitig auch realistisch bist und auch siehst, was ist der Markt und was ist der Markt eben nicht. Und viele gründen eben, ohne sich zu informieren, ob das Produkt wirklich gebraucht wird oder ob sie es einfach nur selber gerne hätten oder es einfach eine Marktlücke ist. Aber teilweise gibt es diese Marktlücken, weil das Produkt eben nicht funktionieren würde oder wird. Mhm. Und das übersehen, glaube ich, sehr, sehr viele.
Du hast ja in deinem Buch, was ich sehr bereichernd finde, Gastautorinnen dazu geholt. Mhm. Also du redest ja nicht nur von dir, sondern auch von anderen. Kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele sagen, wo du sagst, oh, das hat mich halt echt beeindruckt oder die auch ja Frauen ermutigt, quasi selber zu gründen?
Also das Buch richtet sich nur an Frauen, vielleicht das vorweg. Ich habe aber mit sehr, sehr vielen Frauen gesprochen, weil das eben eine Seite ist, die auch in der Startup-Szene sehr wenig beleuchtet wird. Also viele Artikel und Interviewpartner sind halt eben doch noch männlich im Business Insider, Business Punk, was weiß ich. Da liest du eher Männer und einen, den ich von den Männern zumindest sehr interessant fand, ist Christian Wegner. Das ist auch ein guter Freund mittlerweile von mir. Der Gründer von Momox ist natürlich auch so mein persönliches Highlight gewesen, weil ich früher immer meine Sachen bei Momox verkauft habe, meine ganzen Bücher und Klamotten und was weiß ich. Und dann saß ich diesem Mann gegenüber bei einem Wandertag und dachte, hey, der ist echt eine coole Socke. Und auch diese Ehrlichkeit, mal darüber zu sprechen, er hatte einen Vorteil, weil seine Familie unternehmerisch tätig war. Und er hatte einen Vorteil, vielleicht nicht finanzieller Natur, aber weil die Eltern ihm Wissen mitgeben konnten. Und ich glaube, das zu verstehen, dass eben nicht alle in der Startup-Welt aus ärmeren Verhältnissen kommen, sondern egal, ob sie Geld haben oder nicht, dass sie trotzdem Wissen zur Verfügung haben, ist ein riesiges Plus. Und Vivian Wysocki zum Beispiel von Saint Cess, die Gründerin, die ich auch zitiert habe, hat auch darüber gesprochen, dass es für sie ganz, ganz wichtig war zu verstehen, dass in der Startup-Welt auch viele Leute aus Geld kommen. Die können sich eben ein Studium an der WHU, an der EBS oder was weiß ich leisten und haben damit erstmal so einen Vorteil, weil sie natürlich ein Netzwerk haben, sie haben Alumni-Programme, sie haben ganz andere Fördermittel. Und das kostet sie aber auch. Und dieses Geld für ein Studium an so einer Privatuniversität musst du erstmal haben. Und daran sieht man auch, wie viele Leute in der Startup-Szene sind, die auch das Geld haben, weil sie eben an solchen Universitäten waren. Und nicht nur das Geld, sondern auch das Netzwerk von solchen Universitäten. Das zeigt halt einfach, dass man doch mit einem Netzwerk und eben auch gewissen finanziellen Polstern erfolgreicher gründen kann. Und wer anderes behauptet, der lügt einfach.
Mhm. Was würdest du sagen, dass neben den monetären Voraussetzungen, wo gibt es da die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn die gründen? Was macht es leichter, was macht es schwerer?
Ich habe ein ganzes Kapitel dem Thema viel mehr Founder gewidmet. Ich glaube, es macht es schwerer, dass wir so wenig sind. Und weil wir so wenig sind, ist es nicht 100% supportive. Also wir unterstützen uns nicht alle in der Female Founder Bubble. Das merke oder habe ich gerade am Anfang gemerkt, dass ich dachte, hey, so toll, es gibt so wenig weibliche Gründerinnen und wir werden uns alle unterstützen, weil wir kennen ja die Probleme voneinander. Aber gerade weil wir so wenig sind, ist genau wie mit der Frauenquote in einem Unternehmen, gibt es weniger Plätze für uns. Es gibt nur einen Platz bei einem Panel-Talk für eine Frau, die sozusagen die Quotenfrau auf dem Panel ist. Genauso wie es nur eine Frau im Investmentfonds, im Portfolio eines Investors gibt, weil er halt sagt, naja, ich möchte aber auch in eine Frau investieren, um die Quote aufrechtzuerhalten. Und genauso ist es in einem Vorstandsposition. Ich möchte nur eine Frau im Vorstand haben, weil wir müssen die Frauenquote erfüllen. Und genau das hat mir gezeigt, dass viele auch sehr kämpferisch sind, dass wir so ein bisschen, dass da teilweise auch nicht so mitgeteilt wird, wenn es vielleicht doch Probleme gibt oder hey, ich gebe dir eine ehrliche Einschätzung zu einem Kunden, sondern ich lasse die eher in ihr Unglück rennen, um zu sehen, ob ich vielleicht danach mehr Glück habe oder es mir dann besser geht. Aber ich glaube, dieses Fehldenken ist so überholt und wir müssen davon wegkommen. Wir sind jetzt gerade mal 20% Gründerinnen in Deutschland. Das ist viel zu wenig und es wird auch nicht mehr, wenn wir uns nicht anfangen, mehr zu unterstützen. Und auch unter Frauennetzwerken, wie da teilweise die Konkurrenz ist, man lädt die nicht ein, weil die ein ähnliches Produkt hat oder eine ähnliche Brand oder ein ähnliches Netzwerk oder was weiß ich, statt zu sagen, hey, wir verbinden das und denken kooperativer. Und das haben Männer uns eindeutig voraus, sage ich jetzt mal. die denken viel mehr in diesem, wie können wir zusammenarbeiten, um beide zu wachsen, statt halt auf dem Kopf des anderen aufzusteigen, wollen halt beide zusammen wachsen und merken dadurch auch, dass wenn sie sich gegenseitig helfen, sie einen viel schnelleren Wachstum haben, als eben gegeneinander zu gehen. Und das hoffe ich, dass wir das langfristig mehr integrieren können in die Female Founder Bubble, dass da mehr Frauen eben sich gegenseitig unterstützen und auch helfen, die zum Beispiel an der Spitze stehen, dann sagen, hey, ich kann den Talk vielleicht nicht machen, aber mach du den doch. Und nicht zu sagen, wenn ich ihn nicht mache, dann gebe ich den halt auch nicht an jemand anderen weiter.
Mhm. Ja, ich habe das nochmal als These, dass ich sage, okay, ich kenne es aus meinem Freundeskreis, ich sage, okay, Männer machen schon strategische Freundschaften und strategische Partnerschaften, das ist aber allen klar, und Frauen machen eher soziale Freundschaften, Partnerschaften.
Wir gründen ja auch, Frauen gründen viel sozialer und nicht wirtschaftlich orientiert als Männer. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt.
Also woran merkst du das? An den Produkten, an den Dienstleistungen?
An den Statistiken, aber ja, auch an den Produkten. Also wenn ich sehe, wenn Frauen gründen, dann gründen sie meistens ein Produkt natürlich auch in der weiblichen Richtung. Das heißt, sie fokussieren sich nur auf 50% des Weltmarktes. Frauen gründen eher dann ein Periodenpanty oder ein Produkt, was irgendwie für Frauen zugeschnitten ist, oder im Kosmetik- und Beauty-Bereich, sind damit aber limitiert, weil ein Tech-Unternehmen oder eine Social-Media-Plattform wie, was weiß ich, Facebook, Meta oder was weiß ich, viel mehr Reichweite hat, weil du dich natürlich auf 100% des Weltmarktes fokussiert, nämlich auf Männer, Frauen und diverse. Und auch die sozialen Ideen, die Frauen haben, die gründen dann eher eine NGO oder eine Stiftung oder eine gemeinnützige UG, um eben zu helfen und was zu bewegen. Und das ist natürlich schön zu sehen. Das wünsche ich mir auch teilweise mehr von Männern, dass da mehr so dieser soziale Hintergedanke ist. Ich kenne fast kaum Männer, die ein soziales Produkt gegründet haben. Also klar, dann eher kommerzielle Produkte verkaufen oder eine Marktlücke gesehen, die dann doch eine Marktlücke war und kein gescheitertes Produkt. Die haben schon alle eher sehr monetär gegründet.
Mhm. Ja. Du hast jetzt einen Tipp schon gegeben, nämlich, dass man sich ein bisschen auf das Kundensegment gucken soll, ne? Das heißt nicht sein Produkt, seine Dienstleistung ausschließlich jetzt zum Beispiel auf den weiblichen Bereich zu verschließen. Gibt es noch weitere konkrete Tipps, die du hast vor einer Gründung, wovor ich mir erstmal einen Kopf machen darf?
Auf jeden Fall anschauen, mit wem möchtest du gründen, möchtest du alleine gründen oder eben nicht. Ich habe allein gegründet und muss sagen, für mich war es die beste Entscheidung, weil ich dadurch auch viel mehr Entscheidungsmacht hatte und viel weniger Konflikte innerhalb des Startups, sage ich jetzt mal, weil ich habe ganz, ganz viele Gründungen scheitern sehen, weil eben das Team nicht funktioniert hat. Die Idee lief super, die haben Kunden gehabt und Kundinnen und das war echt super Zeitpunkt für das Produkt und es ist gescheitert, weil es interne Probleme gab, meistens unter Co-Foundern. Ich glaube, dass man sich da wirklich auch überlegen sollte, gründe ich mit einer Freundin oder gründe ich mit jemandem, der vielleicht eine Expertise hat, die ich noch nicht habe, die eine Ergänzung zu mir ist, und wie gehe ich mit der Person um, wenn es mal zu Streitigkeiten kommt, weil es ist wie eine Ehe. Du gehst eine Beziehung mit einer Person ein und diese Person siehst du teilweise häufiger als dein Partner oder deine Partnerin. Und ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine Paartherapie, bevor man zusammen gründet, um halt auch einfach zu wissen, wo stehen wir, was wollen wir, und das vorher abzuklären und nicht erst im Prozess. Also auch eine Liste zu machen, wie gehen wir damit um, wenn wir ein Kaufangebot bekommen, ab welcher Zahl oder ab welcher Summe möchten wir das Unternehmen verkaufen, möchten wir es überhaupt verkaufen oder möchten wir langfristig ein Familienunternehmen aufbauen, geht es uns um das Geld, geht es uns um die Mission, geht es uns um was weiß ich, dass man das vorher klärt und nicht, wie gesagt, erst im Prozess, ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch auch viele Fehlgründungen vermieden werden könnten. Als dritten Tipp würde ich auf jeden Fall sagen, frag nach Hilfe. Sei es bei Mitarbeitenden oder sonst was, es ist super wichtig zu verstehen, dass man nicht alles kann und damit auch einen Burnout vorzubeugen und wirklich darüber zu reden und zu sprechen, was man kann, was man nicht kann, und dann auch, wie gesagt, im richtigen Moment nach Hilfe fragt und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, so, übrigens, wir sind kurz davon, Insolvenz anzumelden, we need help, sondern wirklich zu sagen, okay, wir sind gerade an einem Zweig, wo wir nicht wissen, links oder rechts, und wir fragen einfach unterschiedliche Leute, um unterschiedliche Meinungen reinzubekommen und auch nicht nur sich auf eine Meinung verlassen.
Ja, ich finde dein Beispiel mit der Paartherapie, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber tatsächlich war das auch etwas, was Dorothea Assig und Dorothea Echter gesagt haben, weil ich gefragt habe, wie kann es sein, dass ihr so lange so erfolgreich an der Spitze im Topmanagement beratet? Und die haben auch gesagt, wir gehen regelmäßig zum Paartherapeuten. Also die waren haben keine Lebenspartnerschaft, sondern eine Geschäftspartnerschaft gehabt. Aber genau das, was du gesagt hast, ne, diese Stolpersteine, die sich im beruflichen Leben dann auftun, sei es ein Angebot, sei es ein schwieriger Kunde, sei es ein gescheitertes Projekt, das alles sind Stolpersteine, die so ein eigentlich erfolgreiches Unternehmen zum Straucheln bringen können.
Total. Und darüber wird auch viel zu wenig gesprochen, weil es eigentlich so wichtig ist, darüber zu reden. Und ich glaube, das machen die wenigsten, die eben scheitern, weil wir natürlich auch in Deutschland leben, wo es keine Scheiterkultur gibt. In den USA heißt es hinfallen, Krönchen richten und wieder aufstehen. In Deutschland heißt es, du bist gescheitert. Oh Gott, das war's jetzt für dich. Und sprich auf keinen Fall darüber, dass die Leute nicht wissen, dass dir sowas passiert ist. Und ich glaube, da muss auch ein Umdenken herrschen, generell in unserer Gesellschaft, in unserer Nation, um darüber zu reden, hey, wir dürfen Fehler machen, denn sonst werden wir nie wachsen.
Ja, also ich war am Wochenende in Offenbach am Main zum Graphic Recording Gipfel, so ein Spitzentreffen von Visualisierern, und da war so dieses klassische Fuck-Up-Night haben wir da gemacht. Das heißt, wo die größten Stars mit der Szene dann wirklich gezeigt haben, was ist mal alles gescheitert, was ist daneben gelaufen. Was natürlich ein Albtraum ist in der Situation, in der Gemeinschaft kommt man drüber lachen, aber dass man auch wirklich lernt, okay, ey, diesen blöden Fehler, den solltet ihr nicht machen oder achtet darauf. Also wirklich das Teilen auch von Fails, sage ich mal.
Ja, total. Und ich bin ein großer Fan von Fuck-Up-Nights. Als ich damals gegründet habe, gab es das nicht. Da musste ich die Fehler noch selber machen, aber ich glaube, Learning by Doing ist das Beste, was mir passieren konnte, und dadurch kann ich auch, glaube, viel ehrlicher darüber sprechen, was ich gerne vermieden hätte und was ich gerne vorher gewusst hätte.
Ja. Das ist gut. Eigentlich ist das so eine Frage, die immer hinten rauskommt, aber was sind denn Fehler gewesen, die du gerne vermieden hättest?
Was sind Fehler, die ich nicht gemacht habe, ist wohl eher die Frage. ich kann mal gucken, ich hatte damals, ich habe mal so eine Auflistung gemacht mit Fehlern, warte mal, ich gucke mal, ob ich die noch finde. Warte mal, Fuck-ups. Das war wirklich, also von Social-Media-Auftritt bis Shitstorm, was weiß ich. Also ich habe auch ein ganzes Kapitel dem gewidmet, allerdings nicht über meine Fuck-Ups gesprochen, sondern über die Fuck-Ups von anderen, die ehrlich mit mir gesprochen haben, was ihnen passiert ist. Erstes natürlich, großes Fuck-Up. Ich dachte, Fermento wird ein Selbstläufer. Wir haben Preis gewonnen und was weiß ich. Fermento wurde dann auch zum Selbstläufer. Allerdings dachte ich, dass wir es leichter haben werden, Mentees zu bekommen als Mentorinnen. Die Zielgruppe sozusagen völlig falsch interpretiert. Wir hatten nämlich am Ende mehr Mentorinnen letztendlich als Mentees am Anfang, weil die Frauen gar nicht oder die jungen Frauen noch gar nicht verstanden haben, dass es eine Ungleichheit gibt in dieser Gesellschaft, weil du natürlich im geschützten Raum bist, in der Schule, im Studium und dir noch nicht bewusst ist, dass du eben auf der Karriereleiter Probleme haben wirst, weil dann der Mann, der früher in der Schule Fußball gespielt hat und du in den 6000 AGen warst, der jetzt auf einmal Chefredakteur bist und du halt Praktikantin bei einem kleinen Tagesblatt. Und das mussten wir erstmal verstehen, wie wir unsere Ansprache ändern, um eben auch mehr Mentees zu erreichen. Mittlerweile haben wir da kein Problem mehr. Aber was mein persönliches Fuck-up war, was jetzt nichts mit Fermento zu tun hat, war, dass ich mich stark verglichen habe. Also ich habe wirklich mich mit erfolgreichen Persönlichkeiten verglichen, die teilweise 10, 20, nicht sogar 30 Jahre älter waren als ich. Und ich dachte, ich muss das auch schaffen, ich muss die gleichen Preise haben. Dann habe ich gesehen, die sind gerade da und da in dem Magazin und dachte, das muss ich jetzt auch haben. Und als ich das realisiert habe, als ich das mir selber gesagt habe und damit unglücklich wurde, dass ich da noch nicht stehe, bin ich allen entfolgt, die ich nicht kannte persönlich, wo ich dachte, die sind älter als ich. Ich muss mich nicht mit denen vergleichen. Ich bin an einem ganz anderen Punkt, zu einer ganz anderen Zeit gründig. Teilweise sind Sachen leichter, teilweise sind Sachen schwerer. Aber dieses Vergleichen ist wirklich der Tod für einen. Einfach mental auch, weil du immer siehst, was die anderen haben, aber du siehst nicht den Weg, du weißt nicht, was die vielleicht leichter oder schwerer hatten. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning zu realisieren. Ich sollte mich nicht vergleichen, um auch einfach gesund zu bleiben und mehr bei mir zu bleiben, mit meinem Fokus und meiner Energie und allem anderen. Ja.
Mhm. Du hast in deinem Buch auch einen Bereich aufgemacht, den hätte ich eigentlich gehofft vor 30 Jahren, dass es den jetzt nicht mehr gibt, aber er ist reingekommen und ich glaube, er ist elementar. Und zwar, gibt es einen Unterschied zwischen Wessis und Ossis?
Ja, gibt es. Ich bin Wossi, das heißt, meine Mama ist aus dem Westen, mein Papa aus dem Osten, ist so ein bisschen Romeo und Julia, bloß mit Mauer dazwischen gewesen. Und es gibt einen Unterschied, also auch in der Startup-Szene hast du kaum Ossis und das finde ich ganz, ganz schade, weil ich finde, dass da tolle Arbeitskräfte und tolle potenzielle Gründer und Gründerinnen verloren gehen, die halt eben auch nicht ernst genommen werden. So, oh, du bist ja aus dem Osten, wo ich denke, wir sind, die Mauer ist so lange her, es ist, ich wohne in Berlin-Mitte, wir haben noch Teile von der Mauer, aber das wird besprayt und das ist Deko und das ist ein Teil unserer Geschichte, aber es wird nicht mehr als das gesehen, was es war, nämlich eine Trennung von Deutschland. Und trotzdem ist in den Köpfen, gerade von den älteren Generationen, die mit der Mauer aufgewachsen sind, noch ganz, ganz viele Vorurteile gegenüber Ossis da. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja.
Aber was glaubst du, also ich habe schon eine Antwort drauf, also meine Antwort drauf, aber was glaubst du,
mal.
Woher...
ich bestätige es oder nicht.
Okay, nein, ich glaube, ich nehme einfach mal das Beispiel, was konnten mir meine Eltern mitgeben zu unternehmerischen Handeln? Also ich bin gebürtig aus Magdeburg, also das heißt aus dem Osten. Das heißt ganz viel Mindset, Glaubenshaltung, das heißt Einstellung zu Geld, wie entsteht Geld, wie vermehrt sich Reichtum? Und neben dem, was Karl Marx geschrieben hat im Kapital, sondern wie baut man Unternehmen auf, wie baut man Geschäft auf, wie kann man sich da selbst verwirklichen? Dass dieses Mindset, diese Erfahrung wurde halt 40 Jahre lang raussozialisiert, sage ich mal, in der DDR. Das heißt, es gab das nicht, ne? Dieses erfolgreiche Gründen, etwas aufbauen und einhergehend damit gab es halt wenig Startkapital, auch dass man sagen könnte, man hat die alte Hamburger Unternehmerfamilie, hier hast du mal 100.000, versuch dich mal aus, mein Junge. So, ne? Also ich glaube, das heißt einmal Kapital und dann Mindset, Glaubenshaltung und dann natürlich auch eine Gemeinschaft und eine soziale Grundhaltung, die den Unternehmer ja erstmal als feindlich sieht. Ne? Wenn man schaut, wie ist das Bild des Unternehmers in der Gesellschaft, dann ist das...
Ich bin nicht der Feind.
Ja,
ja, aber also es stimmt. Also es stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, das hat vielleicht ein bisschen mit Mindset zu tun. Du wurdest erzogen, dich nicht in den Vordergrund zu stellen. Und wenn du in der Startup-Szene bist, dann musst du das zu einem gewissen Grad tun. Egal, ob du introvertiert, extrovertiert bist, du musst dich hinstellen und aufschreien, sagen, guck mich an, ich habe was zu sagen. Oder ich habe was gegründet oder hört mich an. Und das hast du im Osten nicht gelernt. Du hast nicht gelernt, dich auf Platz zu stellen, dich über alle anderen zu erheben und zu sagen, guck doch mal, ich bin der geilste Hengst auf dem Platz und ich habe euch was zu erzählen. Und das hindert natürlich auch viele an der erfolgreichen Gründung, weil du keine Presseauftritte haben wirst, kein Marketing und so weiter und so fort, weil du natürlich dich eher in dieses, wir sind eine breite Masse und wir arbeiten zusammen, statt ich steche heraus bist. Ja,
Das heißt, dieses Kollektivbewusstsein, auch wenn das gar nicht so präsent ist, aber irgendwo in der DNA dann doch verankert ist, überwiegt diesem Ellenbogen, was dann jetzt schon wieder wertend gemacht ist. Aber,
ja, aber es ist
hier, ich stelle mich auf die Bühne und nehme mir meinen Raum, ich nehme mir meinen Platz.
Ja.
Hui, jetzt sind wir kurz mal deep in die Geschichte reingegangen. Aber ich finde es ja... einmal kurz tief ausatmen. Aber ich finde es halt krass, dass das immer, dass in deiner Generation das halt quasi noch ein Thema ist und dass es noch spürbar, sichtbar und auch nachhaltige Wirkungen hat. Da bin ich gespannt, wie das bei meinen Töchtern mal sein wird. Die sind jetzt 8 und 11. Ob das dann auch nochmal in 10 Jahren das Thema ist. Ich befürchte schon.
Die dürfen einfach den Podcast nicht hören. Die sollen sich die Folge nicht anhören, weil dann wissen die, dass es ein Problem sein könnte.
Ja, die sind in Würzburg geboren. Das heißt, die sind immer ein Vorteil. Es ist leider ein Vorteil.
Im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, ist so. Tut mir leid, aber ist so. Brauche ja ein bisschen Klarheit.
Ja.
So, was haben wir noch? Was braucht es deiner Meinung nach für Female Empowerment wirklich? Ne? Also ich will ja heute Abend nach Hause gehen und sagen, hier, ich habe eine
Töchterle,
ganz tolle Junge.
Mach das mal.
Genau, hier, jetzt.
Ich glaube, wir brauchen die Möglichkeit zu wachsen und das heißt eben nicht von früh an zu hören, du bist doch ein Mädchen, sei nett, uns Emotionen werden uns zugestanden, aber nicht alle. Wir dürfen nicht wütend sein, wir dürfen nicht schreien, wir dürfen nicht laut sein, weil das eben eine männliche Emotion ist. Und ich glaube, das müssen wir aufhören. Wir dürfen die Weiblichkeit, aber auch die Männlichkeit leben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um Female Empowerment auch langfristig in uns zu verankern, in den jungen Mädchen, die jetzt heranwachsen, um denen einfach auch zu erlauben, ihre Männlichkeit zu spüren und zu merken, okay, ich darf laut sein, ich darf schreien, wenn mir was nicht gefällt und vor allem darf ich laut sein, wenn ich unterschätzt werde. Und ich glaube, unterschätzt werden ist eine Sache, die ich häufig als Manko angesehen habe, mittlerweile aber eine meiner größten Stärken ist, weil ich diesen Überraschungseffekt auf meiner Seite habe. Ich bin so ein bisschen das Überraschungsei im Meeting, wo ich dann sage, hey, ihr denkt zwar irgendwie blond oder nicht blond, dunkelhaarig, rosa Kleidchen und hohe Schuhe und irgendwie hat nichts auf dem Kasten, so dieses typische Barbie-Modell, aber dann komme ich eben mit der Expertise, die eben nicht an mir sein kann, sondern in mir ist und überzeuge. Und das ist dann so ein Moment, den haben die meisten Männer nicht, weil bei denen eh eine Expertise erwartet wird, wenn sie den Business-Anzug tragen oder sonst was, so nach dem Wort, der muss es ja drauf haben, das ist ein Mann. Und ich glaube, dass ich mir wünsche, dass wir Frauen trotzdem weniger Vorurteilen begegnen. Wir können unterschätzt werden, aber bitte habt keine Vorurteile gegen uns. Bitte macht es nicht an unserem Geschlecht fest, dass wir schwach sind, dass wir nicht gründen können. Und vor allem macht es nicht an dem Kinderwunsch oder sonst was fest, ob ihr in uns investiert oder nicht. Das ist ein riesiges Problem, dass viele Investoren und Investorinnen nicht in Frauen investieren, die zum Beispiel um die 30 sind, weil die könnte ja demnächst ein Kind bekommen. Und damit verwehren wir ganz, ganz vielen Frauen die Möglichkeit zu wachsen. Und klar gibt es viele Frauen, die einen Kinderwunsch haben. Einige Frauen können keine Kinder bekommen, auch wenn sie einen Kinderwunsch haben. Andere möchten sich dagegen entscheiden für die Karriere. Und ich glaube, was ich mir in dieser Female Founder-Welt mehr wünsche und auch im Female Empowerment generell, dass es keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern eine Und-Entscheidung. Und meine Mama war Unternehmerin und war Mutter und war eine sehr liebende Mutter. Und sie hat mir gezeigt, dass beides möglich ist. Und ich wünsche mir für die kommenden Generationen mehr Vorbilder und Role Models, wie man ja immer sagt, die eben zeigen, dass dieses unmöglich ist. Und das braucht es meiner Meinung nach für die Female Empowerment Bubble. Darüber habe ich auch meinen TED-Talk gehalten, eben über Gender Equality. Und ich glaube, um die Vorbilder der Zukunft auszubilden und ja stark zu machen, brauchen wir heute eben diese Vorbilder, die vielleicht auch über die schwachen Momente reden und über die Schwierigkeiten, die wir haben, um es einfach auch mal zu benennen.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Amen, 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 you got it. Ich lege trotzdem den Finger in die Wunde, weil ich muss dich ja ein bisschen challengen.
Trigger mich.
Ich glaube, dass es viel Fleiß braucht und mit Fleiß braucht man viel Zeit und ich glaube, das ist keine Illusion. Das heißt, man muss am Anfang des Unternehmens einfach, ich glaube, man muss Gas geben, man muss fleißig sein. Es wird einem nicht zugeworfen.
Doch, man muss Glück haben. Es wird einem nicht zugeworfen, das stimmt. Aber man muss unglaublich viel Glück haben. Wir haben es bei Corona gesehen, wir haben es bei den Kriegen gesehen. Vor allem der Krieg, der uns gerade am meisten beschäftigt, natürlich der Ukraine-Krieg. Du musst den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und da hat eine ganz große Portion Glück mit zu tun oder in gewissen Fällen Unglück. Dass du den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und da kannst du noch so fleißig sein. Ich habe Startups gesehen, wo ich dachte, die würden so durch die Decke gehen. Die haben aber den falschen Zeitpunkt ausgewählt und einfach Pech gehabt. Das ist es teilweise. Es ist wirklich, es ist wie Lotto spielen. Wir wissen, die wenigsten gewinnen.
So. Und jetzt sage ich mal, du hast noch das Glück der guten Gene. Kommt auf ein nächstes, was du ganz offensichtlich in deinem Buch beschreibst. Deswegen darf ich so oberflächlich agieren? Es geht das Pretty Privilege. Das heißt, das Schönheitsprivileg. Ich übersetze es mal selbst. Was verbirgt sich dahinter und wie relevant ist das auch für die Startup-Szene?
Ich habe über das Queen Bee-Syndrom und Pretty Privilege gesprochen und es hat Vorteile, ein gewisses Aussehen zu haben, natürlich auch gerade auf sozialen Medien, wo du nicht nur für dein Unternehmen stehst, sondern auch dir eine Personal Brand aufbaust, sozusagen deine Eigenmarke wirst, um da auch Reichweite zu haben, Sichtbarkeit zu haben für dich selber, für natürlich dann auch dein Produkt im Hintergrund. Aber es hat natürlich Vorteile, wenn du mit den gewissen Assets, also mit den gewissen Aussehen oder Vorteilen oder Auftreten überzeugen kannst. Es hat aber natürlich auch ganz, ganz viele Nachteile. Denn Pretty Privilege ist zwar da, das heißt, dass du mit deinem Aussehen Türen geöffnet bekommst, aber diese Türen sind teilweise mit einem Versprechen oder mit einem Angebot verbunden. Das heißt, um es zu benennen, was ich auch in meinem Buch als Story drin habe, du bekommst ein Investment angeboten, aber gegen eine körperliche Leistung. Und du bekommst die Einladung zu einer Party, aber es ist ein Date. Oder du bekommst einen Termin zum Startup-Pitchen, aber nur abends in einem teuren Restaurant. Und am Ende liegt die Hand des Gegenübers auf deinem Schoß. Und ich glaube, das ist eine Sache, die in der Startup-Welt überhaupt noch nicht wirklich angesprochen wird, die auch vielen noch nicht klar ist. Wir haben keine HR-Abteilung, wo wir uns hinwenden können. Wir haben keinen Kummerkasten, wo wir sagen können, hey, ich werde gerade sexuell missbraucht, ich werde gerade angemacht, ich werde gerade reduziert, ich werde gerade werde gerade in eine Situation geworfen, in der ich mich anfänglich wohlgefühlt habe, aber jetzt geht es zu weit. Und ich glaube, da fehlt es einfach. Und ich fände es super, wenn es eben sowas geben würde, allumfassend für die Startup-Szene, vielleicht in jeder Stadt eine Beauftragte oder einen Beauftragten, der sich um diese Fälle kümmert und der auch hilft, wenn es darum geht, was passiert gerade mit mir und wie geht's mir emotional damit und wie kann ich damit umgehen, wenn eben eine Situation ist, wie ich bin bei einem Geschäftstermin eingeladen und möchte mich wirklich auf einer Geschäftsebene unterhalten und am Ende des Abends gehe ich raus und weiß nicht, ob es ein Geschäftstermin war oder ein Date. Und ich finde da, wenn man eben eine Person in der Startup-Szene attraktiv findet, das kann passieren. Du kannst denken, hey, die Gründerin oder der Gründer sieht total gut aus, ist genau mein Typ und die ist lustig oder er ist lustig und ich möchte ihn gern kennenlernen. Dann sag das und kommuniziere das offen und versuch die Person nicht mit falschen Versprechungen oder sonst was anzulocken. Und das ist vollkommen okay. Und dann kann die Person immer noch sagen, hey, ich finde dich auch interessant, lass uns auf ein Date treffen. Und nicht eben mit diesen falschen Geschäftsversprechen, die stattfinden. Und ich glaube, ich war vor einer Woche auf einem Panel-Talk an der EBS-Universität und wir haben da auch mit zwei anderen Gründerinnen drüber gesprochen, dass es denen genauso geht, dass sie auch häufig zu Terminen eingeladen werden, wo sie denken, hey, das war jetzt ein Date und nicht das, was ich wollte. Und das ist so ein bisschen diese Schattenseite von diesem Pretty Privilege.
Ja, wurde mir tatsächlich, ich habe so ein, zwei Beiträge dazu mal bei LinkedIn gemacht, dann habe ich ganz viele weibliche Zuschriften zu dem Thema gekriegt und das macht jetzt, hat mich dazu veranlasst, bei jeder Erstkontaktaufnahme, zum Beispiel bei LinkedIn, immer gleich so ein Disclaimer mit reinzuschreiben.
Ist kein Date, will ich wirklich im Podcast haben.
Ja. Na, also letztens nehmen wir mal Lina Füsesi, die ist so Beziehungscoach, Beratungscoach. Die hatte ich im Podcast über das Thema Rolle, Mann, Frau. Die hat natürlich eine sehr starke Anziehungskraft, eine super YouTube-Präsenz. Kommuniziert aber inzwischen, macht auch nur noch eigentlich Coaching-Termine mit Frauen aufgrund ihrer Erfahrung. Und die kommt hier bei mir um die Ecke weg, quasi aus Aschaffenburg bei Würzburg. Und da habe ich gesagt, sie würde gerne mal auf einen Kaffee treffen. Sie kann aber sehr, sehr gerne ihren Freund mitbringen. Also glaube ich, um da einfach in dem Erstkontakt so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Und ich glaube, das ist beidseitig wichtig in der Erstkommunikation, weil ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann so eine Menschenfeindlichkeit sonst entwickelt. Also dass man jedem Menschen skeptisch und kritisch begegnet, weil man denkt, ach, der interessiert mich ja doch nicht für meine Geschäftsidee oder für mich als Mensch oder für mein Esprit, sondern da sind noch weitere Gedanken. Was würdest du da sagen? Wie würdest du damit umgehen für junge Gründerinnen, die jetzt zu einem männlichen Investor-Pitch eingeladen werden?
Es ist ganz, ganz schwierig, weil ich da keine Ausbildung zu habe und auch keinen, ich würde natürlich empfehlen, Selbstverteidigungskurs und kick him in the balls, irgendwie so, wenn es zu weit geht. Aber das ist natürlich unrealistisch. Also gerade in einem Verhältnis wie in der Startup-Szene, was so ungleich ist und da so ein Machtgefälle herrscht, dass du natürlich angewiesen bist darauf. Gerade wenn du ganz, ganz viel Geld brauchst und dein Erspartes in ein Startup gesteckt hast, dann machst du es halt eher oder dann spielst du mit dem Gedanken, da jetzt nichts zu sagen, um eben dieses Geld zu bekommen, was du brauchst, um deine Idee, dein Unternehmen und auch deine Lebensversicherung sozusagen aufrechtzuerhalten oder am Leben zu erhalten. Und ich habe auch, als ich das Thema sexuelle Belästigung in meinem Buch angesprochen habe, mit ganz, ganz vielen gesprochen, wo ich weiß, dass es ihnen passiert ist. Und alle wollten nicht mit mir reden, weil sie gesagt haben, wir haben gerade eine Investitionsrunde, das ist ein Investor von uns, das ist ein Geschäftspartner oder was weiß ich, wir können nicht darüber reden, weil das unsere Karriere beschädigen würde. Und ich habe keinen Hass gegenüber Männern entwickelt, ich bin auch keine Feministin, ich sehe mich als Humanistin, ich glaube an den Menschen, ich möchte geschlechtsfrei sein, sozusagen in dem Sinn, dass ich sage, entweder du bist ein Arschloch oder nicht und ich möchte dich auch so nennen, egal ob du jetzt Mann, Frau oder divers bist. Wenn dich böse verhältst oder blöd verhältst, dann bist du halt einfach blöd. Und gleichzeitig denke ich aber auch, natürlich kann ich verstehen, dass da eine Angst herrscht, dass eine Verunsicherung herrscht. Und ich hatte das neulich, dass ich an der Friedrichstraße eine Treppe hochgegangen bin und jemand hat Upskirting bei mir betrieben. Das heißt, eine Person hat sich umgedreht und unter meinen Rock gefilmt. Und das ist natürlich ein Moment, in dem du dich unsicher fühlst, in dem du dich unwohl fühlst, wo du nicht mehr als Frau in einem Rock rumlaufen möchtest, sondern am liebsten eigentlich den Ganzkörperanzug nimmst mit Schutz und allem und langem Mantel und was weiß ich. Und ich glaube, wir müssen aufhören zu überlegen, was wir Frauen machen können und überlegen, was in der Erziehung von Männern und Jungs passieren muss, damit das eben nicht mehr stattfindet. Und da können wir noch so viel darüber reden, wie kann sich eine Frau schützen und wie geht sie damit um. wir müssen da wirklich in dem Fall beim Mann anfangen und überlegen, wie kann Mann das Gefühl vermitteln, hier passiert nichts, du bist sicher vor mir. Und das fängt an, wenn wir zum Beispiel auf der Straße entlang laufen. Ich bin nachts häufig allein nach Hause gegangen mit meinen Schlüsseln zwischen meinen Fingern, um mich im Notfall verteidigen zu können. Und ich glaube, dass wir da auch als Gesellschaft verstehen, okay, wenn ich als Mann vielleicht auf einer dunklen Straße auf der gleichen Straßenseite wie eine Frau laufe, wechsle ich vielleicht die Straßenseite, dass die Frau nicht das Gefühl hat, ich verfolge sie und will sie überfallen oder sonst was. Und das sind schon so kleine Änderungen, die wir integrieren können, die einfach das Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Ja, lassen wir mal kurz so stehen. Die Dark Side of Society hier, dunkle Seite der Gesellschaft. Und
Schluck.
Ja, ich muss kurz schlucken, ich muss gewirken, einfach weil ich aus dem privaten Umfeld da auch persönliche Erfahrungen gehört habe und deswegen berührt
jede
das dann auch.
Frau.
Und und wenn man zwei Töchter hat, hat man da auch nochmal ein besonderes Empfinden und überlegt sich, in welche Gegend man zieht. Von daher völlig d'accord. Und aber auch vielleicht nochmal wirklich der Impuls, weil am Wochenende habe ich mit einer Krav-Maga-Lehrerin länger gesprochen. Dazu kann ich halt auch empfehlen, einfach fürs Selbstwert und Selbstbewusstheitsgefühl der Frauen wirklich macht Kampfsport, ihr kriegt ein anderes Körpergefühl, ihr könnt schneller reagieren. Im Zweifel dürft ihr immer noch schnell laufen und weglaufen, weil ihr den Kampf nicht gewinnen könnt, aber das hilft. Hui, so, ich krieg den Schwenk nicht elegant hin. Wir bleiben auch bei einem anderen Thema, du hast es aber auch touchiert in deinem Buch, Shitstorms. Das heißt, es ist auch kein schönes Thema, aber...
ich habe ja gesagt, ich habe sehr ehrlich darüber geredet.
Ja, ich find's ja super witzig, nicht super witzig, super wichtig.
Ich habe es aber versucht, auch witzig zu schreiben, bin ich ehrlich. Ich habe wirklich versucht, teilweise trockene Themen mit ein bisschen Humor zu verbessern.
Ja, welche Erfahrungen hast du mit Shitstorms gemacht?
Also in dem Shitstorm-Kapitel sind, wie gesagt, Erfahrungen von anderen, die natürlich auf Social Media Shitstorm erlebt haben. Ich hatte zwei Shitstorms online, einmal auf Twitter, weil ich was gegen Fußball gesagt habe, was aber ein Witz war, auf Instagram. wo ich dann aber von die Fußballgemeinde anscheinend sehr stark verletzt habe und das tat mir dann auch im Nachgang leid, aber ich habe eigentlich nur einen Witz gemacht, dass ich meinte, ich war in einem Fußballstadion und es gab Popcorn. Ich fand es komisch, dass es halt in meiner deutschen Vorstellung, wenn ich zu einem Fußballspiel gehe, dann gibt es Bratwurst im Brötchen und mit Senf drauf und oder Brezel. Und es war halt für mich irgendwie sehr, ich meinte halt, sitze unbequem und es gibt Popcorn, irgendwie fühle ich mich hier falsch. Da hatte ich einen Shitstorm, der war dann aber an mich als Person gerichtet, nicht als Unternehmerin. Und der zweite Shitstorm war auch privater Natur, allerdings auf LinkedIn neulich. Und ich habe dazu auch einen Beitrag gemacht. Ich war bei einer Veranstaltung mit Christian Lindner von dem Finanzielle Magazin und hatte eine Hose an, hatte ein bauchfreies T-Shirt an, beziehungsweise Top. Und wenn man ganz nah an das Top rangezoomt hat, was ich eben gepostet hatte im Nachgang auf LinkedIn, sah man, dass ich kein BH trug. Aber da musste man sehr genau ranzoomen und sehr, sehr lange reinzoomen. Auf jeden Fall, da hat mir eine junge Dame runtergeschrieben, dass mir es an einem BH fehlt, peinlich sowas oder irgendwie in die Richtung. Mhm. Und ich habe das zum Anlass genommen, habe einen Screenshot davon gemacht, habe das in meiner Instagram-Story, sondern auch auf LinkedIn als Beitrag verfasst, habe die Person anonymisiert, weil ich nicht wollte, dass die Person angegriffen wird. Mir ging es wirklich nur darum, über das Thema zu sprechen, was du eben auch als Gründerin für Thematiken hast, mit denen dich auseinandersetzen musst. Und danach kam eine E-Mail von ihr, dass sie mir jetzt einen Anwalt an den Hals setzen möchte und das Kindergarten ist und was weiß ich. Und sie hat dann auch mein Umfeld kontaktiert, dass ich das löschen soll und nicht aufpassen soll und was weiß ich. Bin aber rechtlich auf der sicheren Seite, habe mich da auch mit Anwälten auseinandergesetzt, weil ich sie natürlich, es ging mir nicht darum, sie zu verletzen oder zu sagen, hey, du blöde Kuh oder was weiß ich, sondern mir ging es darum zu zeigen, als junge Frau oder als Frau generell musst du dich immer noch damit auseinandersetzen und dreimal überlegen, was du anziehst und was weiß ich, um ernst genommen zu werden, um keinen Shitstorm zu riskieren. Und um dem Bild, was ich gepostet habe, da ging es um Netzwerk und wie wichtig Netzwerken ist. Und im zweiten Beitrag, den ich gepostet habe, ging es dann eben darum, ich trage kein BH, na und. Das sagt nichts darüber aus, wie professionell ich bin. Ich habe jetzt nicht den Need, ein BH zu tragen. Das ist, wenn man sich das auch mal anschaut, wofür man Bürstenhalter trägt, das ist halt einfach dafür da, dass du Unterstützung erhältst, wenn die Brüste zu groß sind oder es unangenehm ist oder was weiß ich. Und das ist bei mir nicht der Fall. Ich brauche kein BH, ich möchte auch keinen tragen. und Punkt. Und dass ich mich auf einer Business-Plattform dafür rechtfertigen musste, war schon so ein kleiner Schluckmoment für mich. Ja.
Mhm. Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass die Befreiung vom Büstenhalter ja aus der feministischen Bewegung
ja, kam. Ja, meine Mama hat früher BHs verbrannt. Die hat wirklich dafür gekämpft, dass meine Generation keine BHs mehr tragen muss. Und dann ist meine Generation eigentlich viel spießiger wieder und besteht wieder auf den Kack-BH. Ich hasse BHs.
Dann haben wir das auch hier mal ganz kurz festgehalten.
Als Statement.
Hashtag no BH. Okay, no bra. So, was sind denn daraus so deine Learnings für Social Media? Wie wichtig, was ist gut, was ist richtig, was ist falsch, was sind Do's, was sind Don'ts, was nimmst du für dich raus?
Also ein Shitstorm ist natürlich die beste Reichweite, die du bekommen kannst. Also ich bin ehrlich, wenn du einen Beitrag postest, so und so sehen meine Erfolge aus und das ist toll, da kriegst du vielleicht ein paar Likes, aber ein Shitstorm funktioniert immer. Das heißt, das ist die beste mediale Reichweite, die du bekommen kannst. Natürlich auch im gleichen Zuge die schlimmste oder schlechteste. Aber nie werden so viele Leute deinen Namen lesen, sehen und hören, wie wenn du einen Shitstorm hast und eben nicht, wenn es um Erfolge geht. Und ich glaube, soziale Medien sind ganz, ganz wichtig, sich auch, wenn man das aktiv nutzen möchte, sich vorher zu überlegen, was möchte ich sprechen und über was nicht. Und für mich sind gewisse Themen, die ich mir damals überlegt hatte, wo ich gesagt habe, darüber möchte ich einfach online nicht sprechen, da möchte ich Leute auch nicht mitnehmen, ist einerseits politische Themen. Ich äußere mich nicht politisch, weil ich da einfach zu viel Angriffsfläche sehe und immer sehe, du verletzt immer jemanden, ich bin nicht in der Politik und muss mich dahingehend auch nicht äußern, auch wenn ich es manchmal gerne machen würde, aber versuche das Thema so weit wie möglich zu umgehen. Ich versuche nicht auf jedes Geschehnis in der Welt einzugehen, weil du immer was verpasst und immer etwas nicht benennst und damit auch immer wieder in der Situation gerätst, wo dann Leute sagen, ja, aber du hast zu dem Thema was gepostet, poste doch jetzt auch zu dem was. Damit habe ich aufgehört. Und das Dritte, was mir auch wichtig ist, mein Familien- und Beziehungsleben komplett aus dem Schatten, aus dem Rampenlicht sozusagen zu halten und eher im Düsteren zu halten, weil ich sage, dass ich alles in meinem Leben teile und gerade auf sozialen Medien musst du immer was von dir preisgeben und diese zwei Komponenten wie Familie, Beziehung, was weiß ich möchte dazu kein Statement geben, ich möchte nicht reduziert werden, ob ich in der Beziehung bin oder nicht oder ob ich verlobt bin, verheiratet, Kinder habe oder was weiß ich, das sind alles Themen, die sollen bei mir bleiben und die sollen auch im Privaten bleiben, weil das ist es eben. Eine Beziehung hat zwei Menschen zu tun oder hat mit zwei Menschen zu tun, manchmal auch drei oder vier, je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet. Und ich glaube auch gerade in Kennenlernphasen oder was weiß ich, ist es ganz, ganz wichtig, sich die Sicherheit zu geben, dass es nicht eben auf sozialen Medien geteilt wird, so, oh, meine 6 Dating-Tipps, wenn du Gründerin bist oder sonst was, sondern da auch ein bisschen Privatsphäre zu behalten. Ich glaube auch, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich kennengelernt habe, eben über diese Themen nicht sprechen.
Mhm. Jetzt bin ich tatsächlich nochmal interessant. Ich habe früher so Markenpositionierung, Personal Brand Positionierung gemacht und war jetzt ein bisschen überrascht, sage ich es mal so, wenn ich jetzt mal vergleiche deinen Instagram-Auftritt mit dem LinkedIn-Auftritt. LinkedIn ist für mich natürlich eine kleine Berufsplattform und Instagram, also wo es wirklich für mich um Content geht, auch um business-relevante Themen, auch wenn du da weitere gesellschaftliche Dinge tangierst. Bei Instagram ist es eine sehr starke, auch optische Positionierung deiner Person. Inwiefern ist es hilfreich oder schädlich? Also ich war da ein bisschen ambivalent, wo ich sage, okay, wie weit bringt sie das professionell, also wo hilft dir das, wenn du dich relativ freizügig zeigst auf Instagram? Mhm. Genau.
Genau, also mit sozialen Medien, man muss sagen, ich habe mit Instagram mit 17 Jahren angefangen und habe damals, als ich im Urlaub war, Bikini-Bilder hochgeladen. Ich bin gerade nach dem Abi, war ich in Thailand, was weiß ich, in Italien mal und was weiß ich und hatte da eben Bikini-Bilder hochgeladen, wo ich noch teilweise minderjährig war. Das war alles vor meiner Gründung. Wenn man sich das auch anschaut, das sind teilweise Bilder aus 2018 und diese Bilder habe ich gemacht damals, weil es normal ist. Ich bin Generation Z und fast alle meine Freundinnen haben Bikini-Bilder. Teilweise haben Freundinnen oder Bekannte von mir einen OnlyFans-Account. Wer OnlyFans nicht kennt, das ist eine Plattform, wo du freizügige Bilder und anzügliche Nachrichten verschickst gegen Geld. Und in meiner Generation ist es relativ normal, auf sozialen Medien alles zu teilen. Und alles meine ich wirklich Urlaubsbilder, Bikini-Bilder, Bilder in Badehose, Bilder vom Essen, Bilder vom Kind, Bilder von Oma, Bilder von Opa, was weiß ich. Das heißt, wir sind natürlich damit groß geworden. Und für uns ist das nicht so schlimm, weil mich sieht jemand am Strand und mich sieht jemand auf Social Media im Bikini. It's same, same so. Als ich damals angefangen habe, in der Gründerszene stark oder laut zu werden, gab es einmal jemanden, der mich darauf angesprochen hat und meinte so, Bikini-Bilder als Speakerin können wir dich damit nicht haben. Und ich meinte so, aber gerade deswegen solltet ihr es machen, weil es eben in der Gründerszene oder Gründerinnen-Szene vor allem fehlt es an den Frauen, die eben nicht die bunten Business-Anzüge tragen, sondern die Frauen, die halt einfach sagen, ich bin eine junge Frau, ich gebe nicht diese Weiblichkeit auf, um halt eben ins unternehmerische Bild zu passen, was total unrealistisch ist. Ich trage keine Röcke, die übers Knie gehen, ich trage keine flachen Schuhe, um besser ernst genommen zu werden. Ich bin in keinem Angestelltenverhältnis, ich bin meine eigene Chefin und die Regeln in meinem Unternehmen sind, jeder kann sich kleiden, wie er will. Das kann die Jogginghose sein, das kann der Jumpsuit sein, das kann der, also es muss natürlich gesellschaftskonform sein, aber auf sozialen Medien kann ich posten, was ich möchte, wenn ich niemanden damit verletze. Und ich glaube, ein Bild im Bikini tut niemandem weh. Wie gesagt, man muss, darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war ich teilweise 17 oder 18 und mir schreiben auch heutzutage sehr, sehr viele junge Frauen, dass sie sich eher bei mir bedanken, dass ich eben zeige, dass das als Gründerin möglich ist, dass es möglich ist, als junge Frau auch noch weiterhin jung zu bleiben und sich nicht in dieses Bild anzupassen, auszusehen wie die Mitte 30er oder Mitte 40er Frau, die in einem BWL-Studium absolviert hat und jetzt in einer großen Beratungsfirma arbeitet und dann mal ab und zu als Revillon roten Lippenstift trägt. Und das freut mich natürlich zu sehen, dass junge Frauen sich mich da auch als Vorbild nehmen, nicht ein Bikini-Bild zu posten, sondern zu verstehen, dass beides möglich ist. Und da sind wir wieder bei dieser Entweder-Oder- und Unfrage. Ich kann Bikini-Bilder auf meinem Instagram-Account haben, die von was weiß ich was sind. Und ich kann trotzdem eine erfolgreiche Geschäftsfrau sein. Ich kann eine erfolgreiche Frau in der Startup-Welt sein. Und ich sage da immer wieder den Spruch, der es auch ins Buch geschafft hat, nicht nur bei mir, sondern auch bei Anahita, zum Thema Expertise ist in mir und nicht an mir. Und ich
Anahita
kann
Thoms meinst du, ne?
Nee, Anahita ist auch auf LinkedIn eine der größten LinkedIn-Influencerinnen. Warte mal hier, Nachname, ich habe echt immer Anahita, es tut mir leid, Esmail Sadeh.
Ich könnte ihn auch nicht sauber, ich krieg ihn auch nicht sauber ausgesprochen.
Nein, dass sie sozusagen darüber gesprochen hat, dass sie mich auch als, sogar auf LinkedIn, sie hat nicht mein Instagram gesehen, sie hat mein LinkedIn gesehen. Und da hatte ich ein Bild von mir bauchfrei, als ich meinen TED-Talk gehalten habe. Und sie hat mich verurteilt deswegen, weil sie meinte, wie kann diese junge Frau sich so unprofessionell hinstellen? Und kurz vorher hatte sie einen Shitstorm gehabt, weil sie eben eine Bluse hatte mit einem Ausschnitt. Und hat dann im selben Moment realisiert, okay, ich hab die gleichen Vorurteile erlebt und jetzt mache ich das, gebe ich das weiter. Und hat sich dann mit mir hingesetzt, hat mich kennengelernt und hat mich dann eben auch für ihr Buch zitiert. Sie ist auch ein Teil von meinem Buch und ich würde sie mittlerweile auch als Freundin bezeichnen. Das ist eine Sache, wo ich denke, ja, ich glaube, wir müssen bei uns anfangen. Wir waren alle mal jung und wir sind alle mal jung gewesen und wir haben Fehler gemacht. Meine Generation teilt halt diese Fehler online und das breitwillig, wo halt andere Generationen geschützt waren, weil es halt keine sozialen Medien gab und man nicht die Partynächte gepostet hat, die vielleicht viel, viel schlimmer waren als das, was wir heutzutage machen.
Ja, sehr cool. Geiles Plädoyer. Vielen lieben Dank dafür. einen letzten Bereich habe ich noch für unseren Talk. Ich hätte eigentlich noch 7 Millionen Fragen, aber die Zeit rennt ja voran.
Ich kann nicht mehr reden, bitte nicht.
Manchmal, wenn ich mir die ganzen Bilder anschaue von Gründerinnen, denke ich mir, sind die eigentlich nur am Party machen, nur am Netzwerken, fahren die eigentlich nur auf Messen oder arbeiten die, ich weiß, das ist Arbeit, aber arbeiten die auch mal oder bringen das Unternehmen voran? Wie wichtig sind denn Events und wie wichtig ist Networking?
Sehr wichtig. Also ich glaube, es ist einer der wichtigsten Bestandteile, neben E-Mails Plan haben und Finanzen organisieren und vor allem Steuerberater beauftragen. Ich glaube schon, dass Netzwerken das A und O ist, um erfolgreich zu sein. Wenn man eben ein Produkt hat, was eine Dienstleistung ist, aber was du auch verkaufen möchtest, ist es wichtig, eine Personal Brand zu haben, um überhaupt ein Netzwerk aufzubauen und auch eingeladen zu werden zu den relevanten Netzwerkveranstaltungen. Das ist ganz, ganz wichtig und geht Hand in Hand. Ich würde aber nicht nur sagen, dass man da sagt, Gründerinnen feiern, sondern auch vor allem Gründer. Also ich kenne sehr, sehr viele Gründer, die feiern und Party machen und teilweise sind die Clubs auch die besten Network-Opportunities, sage ich jetzt mal. Es gibt Carter Blau, Sisyphos, Berghain. Da gehen ganz, ganz viele Gründer hin. Auch im KitKat sind viele Gründer. Wer es KitKat nicht kennt, das ist einer der berüchtigsten Berliner Clubs neben dem Berghain. Mit einem kleinen Twist, wer das googeln möchte, kann das gerne mal tun. Da sind sehr, sehr viele Unternehmer. Ich war letztes Jahr auf einer Geburtstagsparty, wo Elon Musk dabei war und wir waren im KitKat und im Sisyphos. So, und darüber muss halt einfach mal gesprochen werden, dass du halt in diesen Clubs und diesen Etablissements ganz, ganz viele Leute triffst, die halt auch im beruflichen Bereich interessant für dich sein könnten. Und Soho-Haus ist genauso. Es ist ein Membership-Club, wo du natürlich in einem elitären Kreis dabei bist und nie so viel Zugang haben wirst zu diesen interessanten Persönlichkeiten, die du normalerweise nur auf LinkedIn siehst. Und ich finde schon, dass ein Netzwerk, das ist so ein bisschen wie die Flügel von Red Bull sozusagen. Ein Netzwerk verleiht Flügel. Also es ist, es ermöglicht dir die Flügel, die du so nicht hättest und die dich einfach abheben lassen in eine ganz andere Sphäre, die du so nicht erreichen würdest ohne die. Und ich glaube, man kann es sich schwer machen, man kann sich darauf verlassen, nur in seinem eigenen Dunstkreis zu operieren, oder man kann eben netzwerken. Und auch wenn das nach Party und viel Spaß aussieht, ich habe teilweise am Tag 6 Kaffee-Dates und die Leute denken sich wahrscheinlich auch nur, was macht ihr aus einem Kaffee sitzen? Das ist für mich wirklich Arbeit. Also es ist, es ist meine Arbeit. Und ich verurteile auch niemanden. Für mich ist die Vorstellung, 24 Stunden im Office zu sitzen, denke ich mir auch so, ja, was machst du denn irgendwie? Du arbeitest ja nicht. Aber jede Arbeitsweise und jede Arbeitsart ist anders. Und ich glaube, gerade in der Gründerszene gibt es kein Nonplusultra und die richtige Art und Weise zu arbeiten. Ich habe Freunde, die sind introvertiert, die gehen nicht auf Bühnen, die geben keinen Talks. Ich habe sogar Freunde, die seit 6 Jahren erfolgreich Unternehmer sind, die haben noch nie in ihrem Leben ein Interview gegeben. Und gleichzeitig habe ich Freunde von mir, die total extrovertiert sind, die aber auch sagen, hey, ich kriege das halt unter den Hut, oder ich habe jemanden, der meine E-Mails macht für mich. Und da muss man einfach ganz ehrlich drüber sprechen. Es gibt kein richtig oder falsch in der Szene.
Ja, super.
Und du bist der
Chef. Wir jetzt
oder die Chefin.
Du bestimmst, was du machst. Ne? Ja. Und du musst halt nur für deine Defizite, oder nicht Defizite, aber da, wo du nicht deine Stärken ausspielen kannst, da musst du dir halt jemanden suchen, der da seine Stärken drin hat und das macht.
Oder also, viele suchen. Also alle.
Ja, alle suchen, ja. Weißt?
Ja.
Wenn das Income dann da ist. Wenn wir jetzt unseren knapp einstündigen Talk bisher ein bisschen zusammenfassen würden, wie würdest du deine Erfahrungen mit dem Gründen bewerten?
Lebensverändernd. Die größte Abenteuerreise, die ich je gemacht habe. Türen öffnend. Anstrengend. Nervenaufreibend. Verbindend. Und ermutigend, glaube ich.
Mega. Jetzt ist meine klassische Überleitung, jetzt hätte ich ein paar persönliche Fragen, aber wenn dieser Hauptteil nicht schon persönlich war, was dann? Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Dieses Talent zuzuhören.
Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
Mein Startup gegründet zu haben und mich die letzten paar Monate mit dem Buch beschäftigt zu haben, um nochmal sehr negativ über all das zu schreiben, was ich liebe, aber was ich trotzdem sehr kritisch sehe.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Kochen können wie meine Oma.
Der kam jetzt unvorbereitet, mit dem habe ich nicht gerechnet. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Oh Gott, ich lese nur so Kitschromane. Das willst du nicht wissen. Wirklich nicht. Es gibt.
Doch, jetzt bin ich neugierig. Jetzt wollen es die Zuhörerinnen wissen.
Also ich sag dir jetzt mal, so, mein Lieblingsautor ist Nicholas Sparks. Das sagt, glaube ich, alles.
Okay, kenne ich nicht. Ich google es. Ich google es nachher.
Kennst du sicherlich. Okay. Okay.
Jetzt aber, das ist, glaube ich, wichtig, da hast du, glaube ich, wirklich was mitzugeben. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Es ist am hilfreichsten, nicht die smarteste im Raum zu sein. Es ist unglaublich wichtig, zuzuhören und nicht nur seinen Sprechanteil hochzuhalten. Und drittens, ja sagen. Ja sagen, wenn du Angst hast und wenn du denkst, das kann ich nicht, dann kannst du es erst recht und solltest es erst recht machen.
Stark. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Attila dem Hun.
Keine halben Sachen, ne?
Wir stammen von den Hunden ab, muss man dazu sagen. Und ich will wissen, was da meine Vorfahren getrieben haben.
Ja, die sind viel geritten, das kann ich sagen.
Ich weiß. So. Ich kann reiten, alles gut. Gene sind übertragbar.
Oh, die Frage, die finde ich das erste Mal fast unzutreffend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Lass dir Zeit. Ich glaube, ich habe alles ziemlich schnell gemacht. Und einerseits hat es natürlich Vorteile gehabt, aber andererseits hätte ich auch jetzt gründen können oder mit 25 und wäre immer noch eine der Jüngsten gewesen. lasst dir Zeit. Und das kann ich nicht nur meinem jüngeren Ich sagen, sondern allen, die zuhören, egal wie alt ihr seid, lasst euch Zeit mit Entscheidungen und nehmt euch auch die Zeit dafür. Und am Ende sagt ihr ja, wenn ihr Angst habt.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich habe meine Bucketliste mit 23 Jahren erledigt. Skip. Dazu habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
Achso, okay, guck, ich weiß nicht, ob du noch nachdenkst.
Nee, das ist, gibt nichts.
Ist aber von John Strelacki, gibt es ja das gute Buch Die Big Five. Und die soll man früh möglichst erledigt haben. Und ich finde das auch nicht verkehrt, dass man das alles schon erledigt hat. Und dann
ich kann viel freier entscheiden. Ich bin viel offener für Sachen.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe Mantra, sage ich jetzt mal, wenn ich ein Problem habe oder irgendwas schief läuft, dann frage ich mich immer, ob mich das in 5 Jahren noch beschäftigen wird. Meistens ist die Frage oder die Antwort auf die Frage nein. Und dann kann ich ganz entspannt auf die Frage oder auf das Thema reagieren. Das hilft mir.
Super. Ja, liebe Anastasia, vielen, vielen lieben Dank für dieses offene, unterhaltsame und charmante Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.